Viele Eltern haben einfach das Gefühl, wenn ihr das Kind gamet, das ist verlorene Zeit. Und meine Forschung heute zeigt in ganz vielen Bereichen, dass zum Beispiel die kognitiven, also die Wahrnehmungsfähigkeiten, gerade bei Shooter-Spielern verbessert werden.
Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftlichen Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo die Reise hergeht.
Hallo, it's me, Mario. Wuhu!
Ich war ja schon immer ein Gamer.
Das kann ich nicht von mir behaupten.
Ja, aber dann gehörst du im Fall mittlerweile zur Minderheit, und zwar zu einer krassen Minderheit. Weil 90% der Buben und jungen Männer die regelmässig gamen, und bei den Mädchen und den jungen Frauen sind es auch schon 70%. Und die Forschung sagt, das könnte der Karriere dieser jungen Leute gut tun. Darum reden wir heute mit einem professionellen Schweizer Gamer, mit einem E-Sportler, der vom Gamen tatsächlich leben kann. Wir reden mit einem, der das Gamen und seine Auswirkungen erforscht. Und wir reden mit einem CEO, wo man nie von ihm gedacht hätte, dass er gamet, der aber sagt, es hätte ihm geholfen. Ich bin der Nico Leuenberger übrigens.
Und ich bin Tamila Regic. Und Nico, jetzt möchte ich schon genauer wissen, was genau sollen jetzt die Games der Karriere bringen? Also beim E-Sportler verstehe ich es ja schon, der verdient ja effektiv das Geld damit und hat quasi sein Hobby zum Beruf gemacht, aber bei allen anderen?
Genau, beim E-Sportler ist es zwar auch nicht einfach gewesen, es gibt erst ganz wenig Schweizer E-Sportler, die davon leben können, aber der Luca Boller spielt professionell FIFA auf der Playstation. Sein Arbeitstag sieht so aus.
Du hast zum einen das Training natürlich an der Konsole, dann hast du als Fitnesstraining, was du auch noch parallel natürlich zum richtigen Sport hast. Und dann hast du noch eine Säule, sage ich mal, wo sonst im richtigen Sport nicht so stattfindet, und das ist das Influencer-Sein. Also du bist eigentlich täglich am Livestreamen, zum Beispiel Twitch ist ja die grosse Plattform, aber auch YouTube-Videos, TikTok ist jetzt zum Beispiel sehr neu, Instagram. Du hast halt eine Community, und E-Sports ist sehr interaktiv und die wollen halt immer sehen, was du machst, und darum bist du auch ein bisschen, also du bist eigentlich ein Mix zwischen einem heutzutage YouTuber-Influencer und einem Sportler, ja.
Und das alles im Auftrag vom FC Basel. Dort steht der Luca Boller unter Vertrag.
Also Moment mal, der FC Basel spielt ja richtigen, realen Fußball. Was haben denn die mit Games?
Ja, hauptsächlich schon, aber als einer der ersten Schweizer Fußballclubs haben sie auch eine E-Sports-Mannschaft, die eben den virtuellen Fußball spielt. Da gibt es genau gleich Turnier mit Kommentatoren. Und wenn der Luca Boller alias Lubo spielt, dann tönt das wie richtig.
Erstmal gegen zwei. Auch wieder der Übersteiger, nochmal der Dragback, nochmal der Übersteiger. Das ist richtig gut gemacht. Und da lässt er die gesamte Defensive alt aussehen.
In FIFA ist er auch schon Schweizer Meister geworden.
Aber bringt ihm das Game auch wirklich etwas, wenn er nicht vor dem Bildschirm ist? Also wirklich so im Alltag, hat er dort etwas daraus lernen können, was nicht nur mit E-Sport zu tun hat?
Ja, er hat schon recht früh zum ersten Mal gemerkt, dass er profitiert. Und zwar in der 4. Klasse, wo der Englischunterricht angefangen hat.
Weiss ich noch, dass ich dort einen mega Vorteil hatte, einfach gegenüber anderen, nur weil ich gamed hatte und die Spiele am auf Englisch waren und sich das automatisch eingeprägt haben.
Aber vor allem hat er gelernt, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung übernehmen für seine Arbeitszeit. Weil als E-Sportler trainierst du viel allein, ist noch nicht wie im normalen Fußballclub, wo du einen Trainer hast, sondern heutzutage sind die meistens für sich selber verantwortlich. Du hast niemanden, der dir sagt, jetzt musst du trainieren.
Ich bin ehrlich, am Anfang hatte ich Mühe, am Anfang habe ich gedacht, geil, jetzt kann ich länger schlafen. Zum Beispiel im Morgenmuffel, kann ich so ehrlich sagen. Und dementsprechend habe ich dann immer, ja, vor allem am Anfang, so habe ich so gedacht, ja gut, jetzt kann ich bis spät in Nacht wach sein. Und früher hast du halt, du musst am 8 oder 9 im Büro sein. Und jetzt, wenn ich mir sage, ja, okay, ich schlafe bis um 10, 11, dann habe ich das am Anfang gemacht und dann habe ich so gedacht, scheiße, Luca, du verpasst ja den ganzen Tag irgendwie. Der Tag ist schon gelaufen, wenn du wirklich auf dabei bist und ready bist.
Ich kann wirklich auch relaten mit dem Luca. Ich bin also wirklich überhaupt kein Morgenmensch.
Siehst du, solltest du vielleicht ein bisschen mehr gamen. Der Luca hat durch einen E-Sport nämlich Zeitmanagement gelernt.
Mir ist einfach da bewusst worden, wo mir eigentlich niemand in der Lehre so beigebracht hat, wie wichtig Zeitmanagement ist und wie man das überhaupt wirklich umsetzt und wie viel Selbstdisziplin da dazugehört. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich am meisten gelernt habe in meiner E-Sports-Zeit, schon relativ früh. Ja.
für den Luca ist ja sein Traum wirklich wahr geworden. Er kann jetzt vom Gamen mittlerweile leben. Aber hast du nicht vorher angetönt, dass das Gamen auch zum Beispiel an einem CEO etwas bringen kann? Wer ist der CEO und was hat es ihm gebracht?
Genau, der CEO, das ist der Chef vom TCS, der Jürg Wittwer. Der führt beim TCS 1700 Mitarbeitende. Die Organisation hat 1,5 Millionen Mitglieder, also das ist eine richtig grosse Kiste, oder? Und der Jürg Wittwer ist ein Gamer.
Also momentan spiele ich gerade World of Kings, das ist so eine Abart von World of Warcraft für Mobile. Und nebendran haben wir Switch gekauft und mein Sohn liebt The Witcher. Und jetzt habe ich auch angefangen auf der Switch Witcher zu spielen.
In seiner Freizeit erlebt Jürg Wittwer also Abenteuer, tötet Monster und kämpft online mit Orks und Elfen.
Ich will Jürg Wittwer nicht auf den Schlitz treten, aber er tönt schon auch nicht mehr wie 20.
Nein, er ist 52, aber passionierter Gamer. Und trotzdem, oder eben vielleicht genau wegen dem, hat er seinen Job richtig weit gebracht.
Was muss man denn können, um wirklich eine gute Chefin oder ein guter Chef sein? Was muss man für Skills mitnehmen?
Ich würde sagen 3. Entscheidungsfreudigkeit, vielleicht die Fähigkeit, eine gemeinsame Vision zu entwickeln und eine gute Hand in der Auswahl der Mitarbeiter.
Und wenn ich jetzt gamen würde, dann könnte ich diese Skills verbessern?
Zum Teil schon, ja. Also schauen wir doch die 3 Skills mal im Detail an. Der erste, den er gesagt hat, Entscheidungsfreudigkeit. Eine gute Chefin wirst du nur, wenn du gern und gute Entscheidungen triffst.
Schlussendlich ist, ob man das richtige Team hat, eine Frage der richtigen Entscheidung. Schlussendlich ist die Frage, ob man die richtige Strategie hat, eine Frage von der richtigen Entscheidung diesbezüglich. Und da ist vielleicht schon so, dass jetzt gerade diese Art von Spiel einem natürlich schon immer wieder vor Entscheidungen stellt und man so in einem Sandkasten sein Entscheidungsverhalten kann trainieren und üben.
Aber hat jetzt der Jürg Wittwer wirklich gelernt, durchs Gamen besser und schneller Entscheidungen zu treffen?
Ja, das ist natürlich noch schwierig, das so direkt zu belegen.
Für das müsste mal eine Wissenschaftler dran und schauen, ob das einen Einfluss hat. Aber sicher ist es so, dass in einem Computergame, wenn man nicht entscheidet, ist man tot. Und wenn ich so ein bisschen in der Wirtschaft herumlose und bei den Mitarbeitern, ich höre mehr Mitarbeiter, die sich darüber beklagen, dass ihr Chef nicht entscheiden kann, als Mitarbeiter, die darüber klagen, dass ihr Chef falsch entscheidet.
Er sagt, es müsste mal ein Wissenschaftler dran gehen. Gibt es dazu also noch wirklich gar keine Studie?
Also ich habe keine gefunden zum Entscheidungsverhalten. Nein, aber was Jürg Wittwer das sagt, leuchtet mir schon ein. Und es gibt Studien, dass Computergames andere Fähigkeiten durchaus verbessern können.
Viele Eltern haben einfach das Gefühl, wenn ihr Kind gamet, das ist verlorene Zeit.
Das ist der Mark Bottmer. Er schreibt seit 30 Jahren über Videospiele und forscht eben dazu.
Und was hat er dann herausgefunden?
Die Erkenntnis ist nicht von ihm selber, aber er sagt, dass gerade diese Games Fähigkeiten verbessern können, die es am meisten Vorurteile gibt. Und zwar Shooter-Games, also wo man auf andere schießt.
Forschung heute zeigt in ganz vielen Bereichen, dass zum Beispiel die kognitiven, also die Wahrnehmungsfähigkeiten, gerade bei Shooter-Spielen verbessert werden. Ich meine, das ist eigentlich, wenn man so will, eine bahnbrechende Erkenntnis. Die hat Daphne Bavelier, ist eine Genfer Neuropsychologin, die das in mehreren Studien bewiesen hat. Und die Jacobs Foundation hat ihr jetzt gerade einen grossen Preis gegeben für das. Also das ist wirklich, das ist nicht irgendwie ein Kruzli-Forscher, der da irgendetwas behauptet, sondern das sind langjährige Forschungsarbeit ist da dahinter. Und sie hat das gezeigt.
Also der Mark Bodmer will mir jetzt in anderen Worten sagen, ich muss anfangen, Shooter-Games zu spielen.
Richtig, so ist es.
Und jetzt jeder Team, der das gehört, Nico. Mami, der Mann im Podcast hat mir gesagt, ich soll mehr gamen.
Ja, ups, was haben wir da angerichtet? Sorry, liebe Eltern. Aber für die Eltern hat Mark Bottmer auch das schlagende Gegenargument.
Es lange 25 Minuten pro Tag Action Games spielen, um die Fähigkeiten zu verbessern. Also wenn ich einfach da sitze und 4 Stunden lang am Block game, werde ich nicht unbedingt besser in diesem Bereich. Aber man lernt etwas.
Und was ist es denn jetzt ganz genau, was man bei diesen Shooter-Games lernt? Also sicherlich vielleicht die kognitive Wahrnehmung, die man immer hört. Also die kann man wirklich verbessern.
Also zum Beispiel, also mein Klassiker ist Hand-Augen-Koordination. Das ist natürlich, das ist bei jedem Game. Aber bei Action-Spielen ist es eben so, dass ganz viele Sachen passieren ja parallel. Also man muss immer einen guten Überblick haben. Und das heisst, also die Wahrnehmung, was passiert um mich herum, wird verbessert. Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr nützlich kann sein im Verkehr. Also wenn ich sehe, dass plötzlich von rechts irgendetwas kommt, dann bin ich als Gamer im Vorteil, weil ich das wahrscheinlich in der Peripherie besser wahrnehme als ein Nicht-Gamer.
Also mehr Mario Kart spielen.
Das ist nicht mal ein Action-Game, der Super Mario. Der ist simpel. Nein, wir reden da wirklich, wir reden von Shooter. Let's go. Target spotted. Wir reden von Shooters, die einfach wirklich die Dichte von Sachen, die passieren, extrem hoch ist. Also in dem Sinne auch das Stresslevel ist sehr hoch. Also die Sachen werden dort verbessert, die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert. Das verwundert viele, weil sie das Gefühl haben, die Kids von heute können sich nicht mehr konzentrieren. Das ist nicht wahr. Sie können sich sehr gut konzentrieren, aber einfach auf gewisse Sachen besser als andere.
Aber ich game sie die Zähne bei und meine Konzentrationsfähigkeit ist, hey, schau dort oben ein Eichhörnchen.
Ah, du bist schon recht, das Schnurr, Nico. Also, hast du mich jetzt wirklich überzeugen können? Man lernt etwas in meinem Game, da stimme ich dazu. Aber lernt man wirklich das, was man dann schlussendlich für einen Kaderjob braucht? Jürg Witwer hat ja 3 Skills aufgezählt. Entscheidungen treffen, das haben wir gehabt. Und dann ist noch...
Die Fähigkeit, eine gemeinsame Vision zu entwickeln.
Eine gemeinsame Vision ist natürlich vor allem wichtig bei Teamspielen, oder? Zum Beispiel League of Legends ist so etwas. Dort bekämpfen sich 2 Teams in einem mega komplexen Spiel. Also wenn du das einfach so zuschaust, dann kommst du nicht wirklich draus, wenn du nicht selber gamest. Es ist wirklich komplex. Und der Unterschied, ob man in diesem Spiel gewinnt oder verliert, ist alleine die Kommunikation im Team.
Also die Kommunikation innerhalb des Teams ist letztendlich das, mit dem Staats oder Falls. Die technischen Fähigkeiten, die spielerischen Fähigkeiten, die sind ab einem gewissen Level, die sind einfach gegeben. Und das, was es letztendlich dann aber ausmacht, ist wie kommuniziert die Spieler miteinander.
Und wenn ich jetzt quasi meinem Game-Team die klare Vision aufzeigen kann, dann kann ich das mitnehmen und auch meinem echten Team zeigen.
Ja, vor allem, weil man ja gerade heutzutage so echte Teams bei der Arbeit manchmal genauso wenig sieht wie im Game.
Jetzt in der Zeit von Covid sowieso. Also da gibt es Sitzungen, da sieht man sich ja nicht einmal. Respektive, irgendeiner sitzt in Amerika, der andere sitzt in Bümplitz, der dritte hockt in Zürich. Das sind Settings, wie man sie immer wieder hat und immer mehr wird haben. Und wenn ich mich das gewöhnt bin, vom Game her, meine, die Leute sind auch verteilt rund um die Welt, sind aber Teil vom gleichen Team. Und wenn ich mit denen klar kann kommunizieren, gewisse Strategien sogar vielleicht im Vorfeld kann ausarbeiten, dann nützt mir das garantiert in einem späteren Zeitpunkt auch in meinem Berufsleben.
Ein grosses Wenn gibt es da, aber der Transfer ins echte Leben, der gelingt nicht immer. Dazu kommen wir aber später, ich will vorher noch schnell auf den dritten Skill eingehen.
Der dritte Skill war ja, wenn ich mich richtig erinnere, die richtigen Leute auswählen. Und ich glaube, ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl bekommen, wo es könnte hergehen. Also man muss ja in diesem Online-Game auch die richtigen Leute zusammenstellen, damit es dann klappt.
Genau, wobei, das ist der Skill, den Jürg Wittmer schon findet.
Gut, das ist... Sagen wir, in dieser Welt von World of Warcraft sehr viel einfacher. Man weiss ungefähr, wie stark sind die Spieler und man möchte natürlich die stärksten Spieler und dann muss man noch 3-4 Rollen abstimmen. Also, es braucht normalerweise einen Heiler, es braucht einen Panzer oder einen Tank, wie man sagt. Und dann bei den DPS, das sind die Schaden macht, dann wird es noch schon subtiler. Es gibt schon den einen DPS, der vielleicht für die eine Situation ein bisschen besser ist als die andere. Aber ich würde sagen, das ist doch ganz, ganz viel einfacher als im realen Leben. Ich würde sagen, es sind eher andere Sachen, die eine Rolle spielen. Eben das Konfliktmanagement, wie geht man um mit dem eigenen Scheitern, wie geht man um mit Leuten, die schwach sind, wie behaltet man die Nerven.
Und gerade der letzte Punkt, wie behaltet man Nerven in so einer Situation, diesen Punkt kann man in den Games eben super üben, weil Games, die können die Nerven so richtig strapazieren.
Also wenn ich in Schule bin, und mit Schüler-Workshops machen, dann ist es so, dass ich immer frage, ja, haben die das Gefühl, dass das Spiele aggressiv machen? Und dann ist die Antwort von den Schülern unisono, ja. Und dann sage ich, ja, was sind es denn für Spiele, die euch aggressiv machen? Und ich kehre es jetzt mal um, was haben das Gefühl? Was ist das meistgenannte Spiel in dem Kontext?
Ich hätte jetzt FIFA gesagt.
Es ist FIFA. FIFA ist also wirklich number one, wenn es um Frustration geht. Das ist eben, es ist nicht aggressiv, sondern es ist wirklich, es geht um eine Frustration. Platz 2 Regenbogenpiste in Mario Kart.
Das kann ich aber nachvollziehen, die ist wirklich so nervig.
Eben, man sagt dem Resilienz, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbauen. Und ohne die geht es nicht beim Gamen. Also man muss gewisse Nehmerfähigkeiten haben. Weil es gibt gewisse Situationen in Games, wo man immer und immer wieder scheitert. Und man weiss, es geht. Das ist ja das, was ein Game ausmacht. Man weiss, man kommt weiter, wenn man es in den Griff bekommt.
Wie hat es dann der Luca Boller, unser E-Sportler von vorher, mit der Aggressivität? Also er spielt ja professionell FIFA.
Ich habe meine Aggressivität noch in mir behalten. Das ist, glaube ich, eine gute Eigenschaft von mir. Ich habe keine Kontrolle bis jetzt in meiner Karriere zerstört. Während ich wirklich Kollegen habe, wo da, ja, der letzte, ich bin mit einem Kollegen entsorgen und da hat er so eine Kiste gehabt und hat das einfach 20 kaputte Kontrolle drin gehabt. Und so eine Kontrolle kostet ja dann nicht nichts. Also die sind ja auch noch 70 Franken pro Stück. Dann habe ich gesagt, du Lust, das ist ja, hättest du können da eine Woche, keine Ahnung, reisen. Also ja, ist leider so.
Also das heisst, wenn man so Games spielt, kann man vielleicht auch im echten Leben effektiv besser verlieren, ohne gerade auszurasten.
Das ist gut möglich, wenn man es schafft, diese Skills aus dem Game ins echte Leben übertransferieren. Und das schaffst du eben fast nicht allein.
Wenn ich gewisse Sachen lerne in einem Game, brauche ich jemanden, der mich Anführungszeichen bei der Hand nimmt und sagt, schau mal, das, was du jetzt hier im Game gemacht hast, funktioniert genau gleich im Alltag.
Und wenn du das mal geschnallt hast, dann kannst du diese Skills eben übertragen. Bist du gut in der Teamkommunikation in Fortnite, dann kannst du eine gute Teamleaderin im Job werden.
Wenn ich weiss, dass das eigentlich das Gleiche ist und nicht das Gefühl habe, ah, das ist etwas, was ich im Game mache, das kann ich jetzt da nicht machen, wenn ich auf der UBS arbeite oder so.
Die Karriere kann also profitieren davon, wenn ich private Gamerin bin. Aber ist es nicht so, dass die Gefahr am Ende viel grösser ist, dass es einfach ein Schaden nimmt? Ich meine, das Spiel, das führt ja oft dazu, dass man richtig süchtig wird.
Ja, wenn man sich da nicht im Griff hat und dann anfängt, eben auch während dem Job gamen, dann wird es natürlich schon ein bisschen schwierig.
Und wie sieht es eigentlich mit der Gewalt in den Spielen aus, dass sich dann schlussendlich die Gewalt im echten Leben wieder ausdrückt? Ist das wirklich nur ein Vorurteil?
Es ist vor allem ein Vorurteil.
Wenn ich, sage ich mal, ein Stigma, das gegenüber Gamer besteht, könnte mit einem Fingerschnippen aus der Welt schaffen, dann wäre es wahrscheinlich schon die Diskussion um Gewalt. Gewalt in Games führt zu Gewalt in der Gesellschaft. Weil das verbaut wahnsinnig viel immer noch. Die Forschung sagt, es hat einen Einfluss. Der ist an einem kleinen Ort. Gibt es ganz andere Faktoren, die wirklich einen Einfluss haben. Aber die Leute hängen dann einfach ab. Finden, ah, Gamer, fertig.
Der Marc Bottmer hat mal einen jungen Mann beraten, der sehr erfahren war als Teamlead in Counter-Strike Go. Das ist ein ziemlich komplexer Team-Shooter. Und da bist du wirklich nur gut, wenn du als Team super zusammenarbeitest. Und der junge Mann hat den Marc Bottmer gefragt, soll ich die Erfahrung in meinen Lebenslauf schreiben, wenn ich mich bewerbe?
Ui, gute Frage. Was hat ihm der Marc geraten?
Da habe ich gesagt, ja, noch nicht. Oder? Wegen der Vorurteile. Also ich hatte auch Diskussionen mit Leuten, die im Bereich eben Human Resources, also wo es darum geht, wo, wenn man sich muss bewerben muss, man beim HR vorbei, wo einfach gesagt haben, ja, mag alles gut und recht sein, aber ich will nicht Leute, wo ihre Freizeit auf andere Leute am Bildschirm schiessen. Ich meine, das ist für mich, Bullshit, weil wer bei uns ins Militär geht, lernt mit einer Waffe umgehen, schiesst auf Scheiben, schiesst möglicherweise sogar auf menschenförmige Scheiben. Und die, wo ich dann die im Büro inne habe, die wissen sogar, wie man mit einer Waffe umgeht. Ein Gamer hat keinen Plan, oder? Der hat einen Controller in der Hand oder weiß vielleicht mit dem Keyboard umzugehen, aber er hat von einer Waffe keine Idee. Also die Logik, die ist völlig verfehlt.
Zusammen mit der ZHW schafft der Marc Bottmer jetzt an einem Programm, wo er HR-Leute sensibilisieren
will. Ja, ich würde jetzt also auch Gamer im Nico mit ein bisschen Übung lasse ich dich, glaube ich, sogar runter. Und dann möchte ich aber nicht, dass man mich beim nächsten Bewerbungsgespräch rausschiesst wegen dem.
Genau, weil das wäre ja nicht nur für dich schade, wenn du den Job nicht bekommst, weil du Gamer als Hobby angegeben hast, sondern es wäre auch schade für die Firma.
Weil eben, ich habe 90% der Jungs, die Gamer sind, und 90% der Jungs, die wahrscheinlich Schiss haben, sagen, ich bin Gamer. Obwohl überhaupt nichts rum ist mit dem. Im Gegenteil, sie möglicherweise eben wirkliche Skills mitbringen, die nützlich sein könnten. Und es wäre auch schön, wenn wir das mal anerkennen würden. Und die hätten auch sicher Freude, wenn wir das anerkennen würden und sagen, ah, cool, du spielst das und das. Aber nur weil man es nicht kennt, zu sagen, es ist heikel oder es ist gefährlich, finde ich völlig daneben.
Gut, sonst bewirbe ich mich halt einfach beim TC. Also ich meine, dort hat der Chef sicher nichts gegen das Game und keine Berührungsängste.
Genau, und Jürg Wippe sagt das mit den Vorurteilen, das dürfte sich dann mit der Zeit erledigen. Das Fernsehen und das Radio haben wir auch verteufelt. Wichtig ist aber schon sicher, dass man nicht nur noch gamet, das ist ja klar.
Schlussendlich, wie immer im Leben, es gibt ein gesundes Mass. Und das trifft auf das Shooten genau gleich zu, wie auf das Lesen, wie auf Computergames. Und sicher ist es so, dass ein Computergame sicher intellektuell herausfordernd ist, auch für bestimmte, sagen wir mal, Aug-Hand-Koordination, Denkaufgaben, Reaktion. Aber es ist jetzt nicht so, dass das körperlich unbedingt herausfordernd ist. Und das ist auch wichtig, dass man auch Aktivitäten draussen hat, dass man auch Aktivitäten hat, wo man den Körper ein bisschen braucht. Aber das würde ich an einer Leseratte genau gleich sagen wie an einem Computergamer. Das gilt für beide.
Kann ich eigentlich auch den Jürgen Wittfer mal in einem Game runterlassen?
Klar, per Zufall kannst du auf ihn treffen. Ihr Online-Spiel wird ja häufig gegen zufällige Gegner eingeteilt. Und am TCS-Chef seine Figuren, die heissen eben immer ein bisschen gleich.
Momentan die Figur, die ich spiele, heisst Mojo. M-O-O-J-O-O. Und alle meine Figuren haben die Kombination mit zweimal ein O und hinten nochmal zweimal ein O. Das kann Kobo sein, Mojo, Gobo. Immer das gleiche Schema. Also wenn ihr auf so einen trefft, dann wisst ihr, dass ich es bin. Oder mein Sohn. Er hat das gleiche Schema.
Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick, initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung.
Diese Episode habe ich, Nico Leuenberger, geschrieben und produziert. Mit mir im Studio, wie immer,
Tamila Rejic. Und in der nächsten Episode schauen wir uns eigentlich an, was überhaupt nachhaltiger ist für die Umwelt. Ist das Skoggi-Dösli oder Skoggi-Fläschli? Immer am Dienstag gibt es neue Folgen. Bleibt dran!